Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Heute darf ich die Erika Schütz wieder begrüßen. Hallo, Erika.
Hallo, Veronika.
Schön, dass du die Zeit nimmst.
Ja, gern.
Und zwar hat es ja zwei Weltkonferenzen gegeben in Kirpalsager. Und über die möchte ich mir halt heute ganz gern reden. Also vor allem die Erika, weil die Erika ist bei beiden dabei gewesen, oder?
Ja.
Genau. Und ja, Erika, wann sind die zwei Weltkonferenzen gewesen? Wieso haben sie stattgefunden und was ist damit bezweckt worden?
Ja, die Konferenzen in Kirpalsager sind eben im Jahr 1994 gewesen. Das war anlässlich zum 100. Geburtstag von St. Kirpalsing. Und dann eben später noch einmal 2007. Und um ein bisschen so den Hintergrund von den Konferenzen zu erklären, sozusagen beide Konferenzen haben sie auch bezogen auf die Weltkonferenz, die St. Kirpalsing 1974 in Indien in Delhi abgehalten hat, im Februar. Und das war eben unter dem Motto die Einheit des Menschen oder Unity of Man. Und wie der Name schon sagt, St. Kirpalsing wollte Menschen von allen Religionen, aus dem öffentlichen Leben, Politiker, Verantwortungsträger, verschiedene Organisationen und Menschen, die eben ja Interesse daran haben an dieser Bewegung der Einheit des Menschen, wollte daran teilhaben lassen. Und er hat eben diese Konferenz einberufen, haben 100.000 Menschen teilgenommen und es waren 2.000 Delegierte aus Indien und 400 Menschen, die eben von der ganzen Welt, also international teilgenommen haben, von allen 5 Kontinenten aus 18 verschiedenen Ländern. Und unter den Politikern waren eben unter anderem der indische Verteidigungsminister und damals die Premierministerin Indira Gandhi eingeladen. Und eben viele Vertreter von den verschiedenen Religionen, ob es Buddhismus, Sikhismus, Christentum, Hinduismus war. Ich glaube, es waren auch japanische Delegierte da, die eben den japanischen Buddhismus vertreten haben. Und die Besonderheit von dieser Konferenz, es gibt ja viele Konferenzen heutzutage, die sich mit interreligiösem Dialog oder einfach Frieden auseinandersetzen und das weiterbringen wollen auf der Ebene. Das Besondere dieser Konferenz war, dass eben diese, die auf der Ebene des Menschen abgehalten worden ist, auf der Ebene der Seele, also über der Religion, über jeglicher Nationalität oder Rasse oder Glauben. Und St. Kirpalsing sagt selber eben in einer von seinen Reden bei der Konferenz, dass so eine Konferenz, die auf der Ebene des Menschen eben wie jetzt abgehalten worden ist, seit König Ashoka, und der hat 300 vor Christus gelebt, wieder zum ersten Mal auf dieser Ebene abgehalten worden ist. Also 2300 Jahre ungefähr hat sowas nicht mehr stattgefunden. Mhm. Also war das wirklich was Einzigartiges. Und die Botschaft, die St. Kirpalsing und alle Vertreter oder Teilnehmenden eben der Welt mitgeben wollten, war, dass die Einheit vom Menschen mit Gott und die Einheit unter allen Menschen eigentlich schon besteht, aber wir haben es vergessen und wir haben es eben nicht in die Tat oder in die Wirklichkeit umgesetzt. Und es war eben auch ein großes Motto, auch das, wo man auch die Botschaft oder die Lehre von St. Kirpalsing zusammenfassen kann, be good, do good, be one, die auch sozusagen bei der Konferenz irgendwo halt so als Motto aufgenommen worden ist. Also sei gut, tu Gutes und sei eins. Und sei eins meint man eben, dass die Seele mit Gott wieder in Verbindung kommt.
Das war das Motto von 1994, kann man sagen, oder?
Das Motto von 1974 war das.
Ah, von 1974.
Von 1974 und hat sie aber dann auch eben wieder, ja, ist ja eigentlich sozusagen wie die Essenz oder der Kern auch von jeder Religion, oder?
Mhm. Ja.
Halt in komprimierter Form.
Genau.
Ja, und beide Weltkonferenzen, die in Kirpalsager stattgefunden haben, sind eben in Verbindung auch mit dieser Konferenz 1974, oder man konnte sagen, das ist die Fortführung davon gewesen. Und 1994, die Konferenz ist eben anlässlich zum 100. Geburtstag von St. Kirpalsing, hat das stattgefunden. Und die Konferenz 2007, die war eben auch in Kirchpalsager. Und bei beiden Konferenzen, also 94 und 2007, ist wesentlich auch, also der Höhepunkt von jeder Konferenz war eigentlich, dass das Rover in irgendeiner Form eben weiterentwickelt worden ist. Also das Projekt Kirchpalsager gibt es ja jetzt ungefähr schon um die 40 Jahre.
Länger.
Ja, und seit 19, man kann sagen, ich meine, der Start von Kirchpalsager war eigentlich 1973, wie St. Kirchpal Singh mit Dr. Harbhajan Singh eben dort auf dem Platz war. Mhm. Und Dr. Harbhajan Singh sozusagen den Auftrag auch erteilt hat, diesen Platz Kirchpalsager zu errichten. Also es war immer der Wunsch von St. Kirchpal Singh, so einen Platz zu schaffen, wo alle Religionen, alle Menschen, alle ja von jeglicher Herkunft, jeglichen Glaubens oder jeglichen Weltanschauung sie treffen können an einem Platz auf der Ebene des Menschen. Mhm. Und es ist ein Platz, wo eben der Dienst am Menschen, der Dienst an der Natur und praktisch verwirklicht worden ist und wo eben auch Platz geschaffen worden ist, wo man die Essenz der Religionen auch sichtbar sozusagen gemacht hat in Form von einem Sarova. Und der Sarova selber ist eben das Herzstück oder der, das Herzstück eigentlich von Kirchpalsager und ist auch im Zentrum von dem ganzen Projekt und umfasst einen großen künstlich angelegten See. Und in der Mitte ist jetzt eben seit noch nicht so langer Zeit eben dieses Hauptgebäude mit den vier Symbolen der Religionen drauf, mit einer Kirche, einer Gurdwara, einem Hindu-Tempel und einer Moschee. Und das soll eben bedeuten, dass in allen Religionen die gleiche Wahrheit, sie äußert, in den Schriften niedergelegt ist. Und wir eben vergessen haben, was eigentlich die Essenz der Religion ist. Und Kirchpalsager bringt das sozusagen auch in Form von diesem Gebäude zum Ausdruck, dass diese, ja, dass das Wichtige in den Religionen, diese Basis eben das Verbindende ist und wir, wenn wir versuchen eben das zu verstehen und wieder nach dem Leben, dass dann auch dieser Frieden wieder mehr unter die Menschen kommt und zwischen den Religionen eben sie verstärkt. Und eben bei diesen Konferenzen ist eben immer eine Erweiterung sozusagen oder halt Richtung Fertigstellung vom Sarova gewesen. Und 1994 war die Grundsteinlegung von diesem mittleren Gebäude, wo dann die vier Symbole der Religionen drauf errichtet worden sind. Und 2007 war dann eben, ist das Gebäude, das Mittelgebäude schon fertig gewesen und haben nur mehr diese vier Symbole eben der Religionen oben gefehlt. Und die sind eben anlässlich der 2007er Konferenz, sind die dann eingeweiht worden. Und ja, vielleicht zum Sarova kann ich was erzählen aus meinem eigenen Leben. Ich bin 1990 das erste Mal nach Kirchpalsager gekommen und da hat es eben das in der Form gar nicht gegeben. Es waren nur wenige Gebäude im Vergleich zu jetzt errichtet und auch wenig Infrastruktur. Und es war, ja, die Bibliothek zum Beispiel war im Rohbau, die Schule war nur ein Trakt eröffnet, das Krankenhaus war auch ganz klein gebaut, es hat kein Gästehaus gegeben, es hat keine Konferenzhalle gegeben, also es sind viele Gebäude noch gar nicht errichtet gewesen. Und das Sarova war eben, waren auch nur diese vier Ecken, die um den künstlichen See gebaut sind und in denen die Schriften von den Hauptreligionen drinnen dann, also auch damals noch nicht drinnen waren, sondern das waren einfach halt, sind diese vier Ecken, wo in einer Ecke der Guru Granth Sahib drinnen ist, vom Sikhismus die Heilige Schrift, dann in der nächsten Ecke ist die Bibel vom Christentum, in einer Ecke ist der Koran von den Moslems. Und in der vierten Ecke ist dem Hinduismus zugeordnet die Schrift des Ramayana von Tulsi Sahib. Diese vier Ecken waren eben im Rohbau fertig und dieser große künstliche See war eben nur kein Wasser drinnen, sondern es war nur diese Betonumrandungsmauer. Also es war alles wirklich so im Rohzustand. Und innen drinnen ist Gras gewachsen und war so ein ganz ein riesiges indisches Gras, so ein Pampasgras, das 2 bis 3 Meter hoch ist, das ist überall gewachsen. Also es war wirklich eher verwildert als drinnen. Und Wir sind damals eben eine kleine Gruppe gewesen, die nach Kirpalsager gekommen ist und wir das erste Mal alle miteinander drüben waren. Und wir haben gewusst von der Bedeutung, dass das Europa irgendwann einmal eben ja ganz zentral was, also eine tiefe innere Bedeutung auch hat. Aber wir haben das eben im Äußeren, war da ja nicht viel zum Sehen, sage ich mal, im Vergleich jetzt zu jetzt. Und wir sind aber trotzdem jeden Abend eben hingegangen und haben uns hingesetzt und sind einfach eine Zeit lang dort geblieben. Und oft war es dann schon dunkel, weil um 6 Uhr ist in Indien im Sommer dann schon meistens finster. Und wir haben halt drüben gearbeitet und sind nach der Arbeit dann immer noch hingegangen und sind eine Zeit lang dort geblieben. Und für mich war das dann immer irgendwie wirklich eine ganz spezielle Atmosphäre. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, man hat nichts gesehen, aber es war irgendwie so, als würde irgendwas ganz Gewaltiges, irgendwie wie so eine große Kraft, dort von oben auf den Platz einströmen. Also so war mein Eindruck irgendwie jedes Mal. Und das war einfach in der Gegenwart von dem, ja, zu sein, war einfach ganz schön. Und ich habe es nicht verstehen können, aber wenn man weiß, wie nachher dann das alles weitergegangen ist, dann hat man vielleicht eine kleine Idee davon, was der Platz eben wirklich auch für die Menschheit bedeutet oder für die ganze Welt bedeutet.
Wenn du sagst, was der Platz für die Menschheit bedeutet, dann meinst du jetzt, weil zum Beispiel alle 4 verschiedenen Weltreligionen oder halt die Hauptreligionen auf einen Platz auch zusammenkommen können, ohne sie gegeneinander zu bekriegen zum Beispiel, oder?
Ja, in den 4 Ecken praktisch ist dann später auch, also in der Sikh-Ecke zum Beispiel ist eigentlich immer so, wie sagt man da, ja, der Sikh-Priester drinnen und rezitiert dort aus den Schriften. Also das ist irgendwie lebendig alles. Mhm. In der Hindu-Ecke ist eigentlich auch immer jemand, der sich darum kümmert und die Schriften eben rezitiert, halt nach indischem Ritual. Und in der Christenecke sind eben auch anlässlich von der 2007er Konferenz ist da drinnen auch eine Messe abgehalten worden. Aber da ist halt momentan ja keiner, der das irgendwie dauernd so macht. Und in der Moslem-Ecke war auch anlässlich der 2007er Konferenz war da auch so ein Prediger da, der eben dann aus dem Koran irgendwie zitiert hat. Mhm. Also es ist eigentlich so, dass jede Religion dort ihren Platz findet. Und das Gemeinsame in den Schriften der verschiedenen Religionen, der, sage ich mal, der Ein-Gott-Religionen, auch die eben einen Schöpfer als den Ursprung von allem annehmen, ist in den Schriften niedergelegt. Und mit einer Meinung oder in einem Sinn sozusagen. Und das sind zwei Dinge, die eben in jeder Religion eigentlich das Zentrale sind, dass die eine Aussage ist eben in jeder Schrift, man braucht jemanden, man braucht einen Heiligen oder eben jemanden, der nach innen gehen kann und der Seele diesen Weg im Inneren auch offenbaren kann und im Inneren auch helfen kann, diesen Weg zu gehen. Das ist in jeder Religion eigentlich, ja, wird auf den sogenannten Religionsgründer immer verwiesen. Und das Zweite ist, dass der Weg zu Gott zurück immer in Form von Licht und Ton ist. Und das wird auch in den verschiedenen Schriften halt mit verschiedenen Namen vielleicht bezeichnet, aber es ist das Gleiche gemeint. Also dieser Weg zurück zu Gott ist immer in Form von Licht und Ton, den der Mensch in sich selber erfahren kann. Durch die Hilfe von einem, der eben diesen Weg auch schon gegangen ist und halt Erfahrung drinnen hat und wirklich kompetent ist, das auch weiterzugeben. Dieser Platz ist wirklich ganz speziell und Dr. Harbhajan Singh hat und auch seine Frau, die haben immer eben darauf verwiesen und gesagt, dass dieser Platz seit vielen, vielen Jahren oder Jahrhunderten eigentlich schon versucht worden ist, irgendwie immer nach außen zu bringen, weil dieser Platz ist im Inneren, ist das erste Mal jetzt sozusagen auch nach außen gekommen, in die physische Welt. Und dass zwischen diesem Platz auf der physischen Welt und diesem Platz, der im Inneren besteht, eine Verbindung besteht, nach oben und nach innen.
Und jetzt halt nochmal auf die Weltkonferenz 94.
Ja, ich war eben selber bei dieser Konferenz dabei und bin, glaube ungefähr 5 Wochen vorher, vor Konferenzbeginn, die Konferenz hat auch im Februar stattgefunden, eben zum Geburtstag von St. Kirpalsing, und ich war ungefähr 5 Wochen vorher dort. Ja, da sind eben auch einige Sachen angestanden, die vorher fertig werden haben müssen. Eben das Gästehaus zum Beispiel, das für 50 Betten ungefähr erbaut werden hat müssen. Und dann hat eine Konferenzhalle nur errichtet werden müssen, um eben dort Vorträge und Feiern durchführen zu können zur Konferenz selber. Und Dr. Harbhajan Singh ist 1993, eben im Sommer vorher, in Europa gewesen und hat eben anlässlich seiner Europareise viele verschiedene Persönlichkeiten aus Religion und Politik und halt aus dem öffentlichen Leben kennengelernt und hat die eingeladen, sind Treffen vereinbart worden und hat die eingeladen eben auch zur Konferenz. Er hat teilgenommen im Juni, glaube ich, war das 1993, an der UNO-Menschenrechtskonferenz und hat dort eben auch einen Vortrag oder eine Rede halten dürfen vor der Staatenkonferenz. Und Dr. Harbhajan Singh hat eben in dem Sommer sehr viele Vorträge gehalten und hat dort die Menschen auch bei den Vorträgen eingeladen zur Konferenz. Und wir haben eben einige, ein Jahr vorher ungefähr, auch sehr viele Menschen in der ganzen Welt angeschrieben und haben die zur Konferenz eingeladen. Und eben Religionsvertreter, Politiker, die irgendwie für den Frieden sich eingesetzt haben, Organisationen von der UNO, von der UNESCO und ja, alle möglichen Friedensorganisationen. Und da haben sie eben dann einige angemeldet, auch vom Westen, und sind dann eben bei der Konferenz als Redner dorthin gefahren. Ja, die Vorbereitungsarbeiten in Kirpalsagar oder in Indien damals, die waren auch sehr spannend. Also wie ich dort angekommen bin, da war das Gästehaus im Rohbau. Und ich meine, das ist ein relativ ein großes Gebäude, wenn man sich denkt, das sind für 50 Betten eben da Zimmer vorhanden und ist ein Stockwerk nach oben. Und das war damals sehr, also zu meinem Erstaunen, nicht sehr weit fortgeschritten. Also es ist gerade irgendwie außen so ein bisschen so mit Beton verputzt gewesen. Und sonst war aber überall, es waren weder Fenster drinnen, nur Türen. Es war die Installation halt gerade irgendwie, die Wasserinstallation war gerade dabei, dass die verlegt wird. Und sind überall im ganzen Gebäude sind diese Bambusgerüste zum Abstützen von den Decken drinnen gestanden. Also man hat da gar nicht gescheit einigen können. Das war alles Work in Progress. Und man hat sich das gar nicht vorstellen können, dass das bezugsfertig werden sollte innerhalb von 5 Wochen bis zur Konferenz. Also für den Westler war das irgendwie, ja, hat man sich wirklich nicht denken können. Vor allem die Art zu arbeiten drüben ist doch sehr viel mit der Hand und mit einfachen Geräten und nicht so professionell wie bei uns. Und damals war eben so eine indische Baufirma da, die waren geschätzt, weiß ich nicht, so 40 Leute ungefähr. Und indische Baufirma schaut eben so aus, dass die halt von Baustelle zu Baustelle ziehen, aber nicht nur die Arbeiter selber, sondern die ganzen Familien. Und die haben eben da vorm Gästehaus irgendwie ihre Behausungen aufgeschlagen und haben eben da viel Arbeit auch gemacht in dem Gästehaus. Und dann sind eben einige aus dem Westen gekommen, die eben auch halt Handwerker waren, und die das ehrenamtlich unterstützt haben und ihm mitgeholfen haben, damit die Sachen auch fertig werden. Installateure waren da, es waren Tischler da, es waren ja von verschiedenen Elektroinstallateure auch, also von verschiedenen Berufszweigen eben, haben auch Menschen von Europa mitgeholfen. Und für das war dieses Gästehaus wirklich eine Herausforderung, weil es einfach halt nicht vorstellbar war, dass man das wirklich fertig schafft. Und Herr Bhajan Singh hat zu uns immer gesagt, na, das wird sicher so, dass das alles fertig wird. Und manche sind doch halb zerbrochen an dem Gästehaus, weil es einfach ja so wahnsinnig viel Arbeit noch war. Und einfach mit dem Intellekt hat man nicht fassen können, dass es irgendwie halt so fertig wird, dass man das beziehen kann. Es war kein Boden drinnen, nichts. Also das war ein Sandboden. Ja, für uns wäre das wahrscheinlich mindestens eine Arbeit für ein Jahr oder so gewesen, gefühlt. Die Bäder waren nicht fertig. Also ja, mir ist so gegangen damals, dass ich mir gedacht habe, ja, ich habe keine Ahnung, wie das fertig werden soll. Ich bin natürlich nicht vom Fach. Das schaut dann sicher anders aus, wenn einer ein Facharbeiter das sieht. Der sieht das wieder mit anderen Augen. Aber ich habe mir gedacht, ich denke jetzt nicht drüber nach, ob das fertig wird, wie das fertig wird. Ich denke mir, ja, es wird schon irgendwie fertig werden. Und arbeite einfach alles, ich arbeite so, wie es kommt. Und das war für mich das Beste. Auch weil man drüber nachdenkt, ja, dann kann man sich das nicht vorstellen. Und es ist wirklich unglaublich viel Arbeit passiert an alle Ebenen gleichzeitig. Die Fenster und die Türen von dem Gästehaus, die sind eben irgendwie aus Malaysia importiert worden und die sind ewig und ewig nicht gekommen. Und wir haben immer drauf gewartet und haben uns gedacht, wow, wir müssen das alles nur einbauen. Und es waren immer ein paar Tischler auch da oder Zimmerer, die da geschickt waren und das haben machen können. Und dann sind die eben wirklich auch ganz knapp irgendwie zwei Wochen oder so vor der Konferenz erst gekommen. Und dann haben wir gesehen, es waren lauter solche so Fenster, die eben ganz viele kleine Verglasungen gehabt haben, aber die Verglasungen waren nicht drinnen. Das ist alles separat gekommen. Jetzt haben wir die zuerst alle verglasen müssen. Also da hat auch so ein Flügel, glaube ich, hat 9 verschiedene so kleine Flächen gehabt, die wir dann alle mit der Hand haben einbauen müssen. Und wir haben wirklich auch Tag und Nacht gearbeitet, weil es war einfach so viel Arbeit da. Und dann hat einer der hat die ganze Nacht oder mehrere Nächte durchgearbeitet und hat diese ganzen Fenster und Türen alle einbaut. Also das war wirklich unglaublich für uns, was da alles an Arbeit passiert ist. Und es ist dann wirklich zum Schluss so weit gewesen, dass man das hat beziehen können. Und es war zwar zum Teil, die Wände waren zum Teil noch ein bisschen feucht, aber es war dann wirklich alles schön hergerichtet. Es ist der Speisesaal fertig gewesen, die Küche ist fertig gewesen. Es waren wirklich genauso viele Zimmer, wie wir braucht haben, auch für die Gäste mit Bädern und alles. Also unglaublich schön war das dann auf einmal. Aber es war eine Herausforderung. Und ganz ähnlich, aber ich finde nur mal in viel größerem Umfang, war das mit der Konferenzhalle. Und es war eben, wie ich rübergekommen bin, keine Konferenzhalle da. Weder angefangen noch sonst irgendwas. Und einmal bin ich eben da so in der Früh irgendwann einmal gegangen und denke mir, da sitzt die Frau von Dr. Habajansinger von Sessel und schaut so auf einen bestimmten Platz immer. Und das war eben einfach so ein Wald, der da gestanden ist. So, ja, habe ich mir gedacht, was macht sie da und sitzt da und schaut auf den Platz immer hin. Und irgendwann, Zeit später, sagt Dr. Habajansinger, ja, wir müssen den Wald dort roden, dort kommt die Konferenz alle hin. Und dann ist eben dieser Wald umgeschnitten worden und so vorbereitet worden, der Platz eben, dass man dort halt eine riesige, wirklich für mehrere tausend Menschen fassende Konferenzhalle hinbaut. Und es ist unglaublich, da ist wirklich Tag und Nacht gearbeitet worden und die Frau von Dr. Habajansinger war da auch immer da. Und also da ist Unglaubliches geleistet worden. Wir haben uns das auch, es ist wirklich wie aus dem Boden rausgewachsen. Und wer weiß eben, wie die ausschaut, auch heutzutage, der kann das auch nicht glauben, dass das innerhalb von 5 Wochen alles passiert ist. Ein Dach hat drauf kommen müssen, also mit Schweißarbeit und eindeckt werden müssen. Unten war alles eigentlich, da war nur Sand drinnen. Also der Boden ist, glaube ich, wirklich dann bedeckt worden mit so ganz große Tücher. Aber es war eine Bühne dort, die total schön dekoriert war. Es ist alles mit schönen Stoffe und Tücher verhängt worden, damit wir eben halt, die Fenster waren, glaube ich, damals auch noch nicht drinnen dann, aber dass halt einfach das bezugsfertig war und so, dass man irgendwie geschützt war, hat sein können. Und eben eine Bühne hat für die Redner und für die ganzen Veranstaltungen, die da drinnen sind, das ist wirklich alles, also wie getimed dann fertig gewesen. Und ich meine, natürlich in Indien arbeitet man ganz anders und viel kreativer, sage ich mal, und spontaner als bei uns. Also viele Sachen würden bei uns wahrscheinlich zuerst einmal Baugenehmigung brauchen.
Ja, dann würde ich sagen, Erika, jetzt hast du schon so viele schöne Sachen erzählt. Dann machen wir für heute mal Schluss, oder? Und dann quatschen wir das nächste Mal wieder weiter.
Ja, gerade immer. Ja, gern.
Ja, gut. Passt dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Erika, für dein Gespräch auch.
Ich sage auch danke, Veronika.
Schön, dass alle mit dabei gewesen seid. Und ja, schaltet das nächste Mal gern wieder ein, wenn dann der zweite Teil kommt. Dann, pfiat euch!